Herr Jesus, wir danken dir für unsere Schwester, die du jetzt zu dir genommen hast. Du hast sie noch einen steilen Weg am Ende geführt. Jetzt ist sie bei dir. Hab von Herzen Dank für ihr Leben, für das, was du uns auch durch sie gegeben hast. Jahrzehntelang waren sie und ihr Mann auch verbunden und haben mitgearbeitet auf der Langensteinbacher Höhe. Und nun tröste du auch die Familie, stärk du sie und hab du Dank, dass du ein treuer Herr in allen Dingen bist und auch die Beerdigung am Freitag in deine Hand nimmst. Amen.
Ich lese uns den Text, der der Bibelarbeit heute Abend zugrunde liegt. Er steht im Matthäusevangelium Kapitel 24, die Verse 40 bis 44. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Ich bete mit uns. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns in deinem Namen heute Abend hier versammeln dürfen. In deinem Namen, in dem allein unser Heil, unsere Rettung begründet ist für jeden Einzelnen von uns und auch Heil und Rettung für die ganze Welt. Danke, dass wir auf dich und dein Wort heute Abend hören dürfen und dass du uns nicht im Unklaren darüber lässt, welche Gedanken und welche Pläne du hast mit deiner ganzen Schöpfung, mit den Völkern, mit deiner Gemeinde und mit jedem Einzelnen auch von uns. Danke, dass du Gedanken des Friedens und der Liebe und der Barmherzigkeit hast und dass du ein Gott der Treue bist. Öffne unser Herz heute Abend und schenke uns auch eine neue Wachsamkeit, auf dich zu hören, wie die Zeichen der Zeit sind. Berühre du uns durch dein Wort und rede du. Gib du so Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Amen. Amen.
Ja, Sie haben die Geschichte wahrscheinlich schon mal gehört und ich habe sie auch schon ein oder andere Mal erzählt vom Pfarrer Wolfsberger. Aber ich finde die so herrlich und die passt so gut zum Einstieg in unser Thema. Pfarrer Wolfsberger war ja Direktor in Liebenzell und inzwischen hat er sich auch zurückgezogen und er leitet ein Stillehaus und ich habe auch mal ein Seminar mit ihm gemacht. Heute hat mich jemand gefragt, wie war das stille Seminar und meine Antwort war still. Ja, und das war es wirklich, war wirklich still. Er ist ein feiner Kerl, aber er hat selber erzählt, und deswegen darf man es auch öffentlich erzählen, also er macht das auch, dass er oft zu spät gekommen ist. Und das ist ihm auch auf der Langensteinbacher Höhe passiert. Und eines Tages, ich weiß nicht, war es ein Sonntagsgottesdienst oder was, hat er gesagt, ich fahre rechtzeitig los, heute komme ich nicht zu spät. Und er war tatsächlich 8:45 auf dem Parkplatz unten, jetzt hat er aber noch eine Dreiviertelstunde Zeit, was mache ich jetzt? Ach, weißt, ich lege mich noch kurz in meinen Wagen. Und Sie wissen schon, wie es ausgegangen ist. Er hat wieder verschlafen und kam wieder zu spät. Und der neunte Teil unserer Endzeitrede, die wir gemeinsam jetzt schon etliche Monate betrachten, hat es auch mit dem Eingeschlafensein zu tun. Aber nicht nur bei der Bibelstunde oder beim Gottesdienst. Da habe ich ja auch Erbarmen, wenn jemand einen handwerklichen Beruf hat oder sonst wie einen angestrengten Tag hat oder altersbedingt und so. Aber nicht, dass Sie jetzt sagen, der hat's ja erlaubt. Also, gute Nacht, ne? Weck mich dann am Ende beim kulinarischen Angebot im Bistro. Nein, das nicht, aber da bin ich barmherzig. Aber das ist gar nicht so sehr gemeint, Bibelstunde und Gottesdienst, sondern dass man einen schläfrigen Lebensstil hat, ein eingeschlafenes Schlaftablettendasein im geistlichen Leben. Und deswegen diese fünf Verse, die gerade gelesen wurden, habe ich überschrieben. Eigentlich macht das der Text schon selber. Wachet, seid bereit. Danach möchte ich eine kleine Unterbrechung machen bei der Endzeitrede, weil ich dreimal über Heilsgeschichte reden möchte. Und dann machen wir im neuen Jahr Fortsetzung mit dem Gleichnis vom treuen und untreuen Knecht, von den 10 Jungfrauen, von den anvertrauten Talenten und dem Gericht über Schafe und Böcke. Denn die Endzeitrede Jesu, das ist ja nicht nur das 24. Kapitel, sondern auch noch das 25. Kapitel. Und insbesondere auch das Gericht über Schafe und Böcke ist ja dann doch für viele auch immer eine Frage. Aber das alles dann eben später. Oh, mag der ein oder andere denken, Endzeit. Endzeit, muss das sein? Müssen wir uns über Endzeit unterhalten? Ich habe dieser Tage von einem amerikanischen Theologen, Roger E. Olson, gelesen, dass er die Frage gestellt hat, ist Donald Trump der Antichrist? Aber die Frage war nicht so ernst gemeint, weil er wollte eigentlich provozieren. Und das gibt er auch ganz offen zu. Und er sagt, er glaubt es nicht. Aber mein Problem ist, dass wir vielleicht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, er spricht nun von den USA, dass wir da sehr fixiert auf so Endzeitthemen unter den Evangelikalen waren und da auch vieles übertrieben haben. Und jetzt hat er den Eindruck, dass das gar nicht mehr so groß bewegt ist, dass die Gemeinde einschläft. Und ich glaube, das ist wirklich eine Gefahr. Ich habe auch schon manchem Bruder gesagt, der immer die letzten Dinge ausgerufen hat, wenn du das immer so machst, dann wirst du genau das Gegenteil von dem erreichen, was du erreichen sollst. Du machst nicht wach, sondern du schläferst ein. Das ist, wenn jemand immer sagt, jetzt ist aber und nie ist es, dann spätestens beim 5., 6., 7. Mal sagen sie, ja, ist gut, wird wie all die anderen Mal sein. Und ich persönlich glaube, dass die Lauheit der letzten Christengeneration, bevor der Herr zur Entrückung und in Macht und Herrlichkeit kommt, auch damit und davon verursacht ist, dass sie dieser Themen zum Teil müde ist und sich sehr wohl und sehr gut in der Welt arrangiert hat. Also Endzeitrede Jesu, keine Angst, ich wiederhole jetzt nicht alles, was wir 8 Bibelstunden lang gesagt haben, aber wir haben gesehen, diese Endzeitrede hält Jesus nicht irgendwann, irgendwie, sondern 3 Tage vor seinem Kreuzigungstod. Und das gibt ja natürlich nochmal eine besondere Note, den Tod vor Augen, das Sterben, das Leiden vor Augen, seinen Weggang zum Vater auch vor Augen. Und wir haben immer wieder gesagt, das ist die Doppelfrage der Jünger, die er beantwortet. Wann wird der Tempel zerstört und welche Zeichen wird es dafür geben? Frage 1, das war ja 1. Jahrhundert, da wurde der Tempel zerstört. Frage 2, wann ist das Ende dieser Weltzeit und dein Kommen in Macht und Herrlichkeit und die Zeichen dafür? Das ist unsere Zeit, 19., 20., 21. Jahrhundert. Und deswegen haben wir, mit den Fingern Probleme, ne? Deswegen haben wir zwischen dem ersten Modell des 1. Jahrhunderts und dem jetzigen Zeit so viele Parallelen. Ich habe das immer wieder gesagt, die römische Zeit und auch gestern Abend bei der Einführung in die Seniorenkonferenz, die Endzeit des 1. Jahrhunderts, Endzeit jetzt in Anführungszeichen, ist ein Modell für unsere Zeit. Wir haben quasi ein Widerstand des Römischen Reich und so weiter. Ich will das jetzt auch nicht alles wiederholen. Endzeit ist vor allem Verführungszeit. Wenn wir Endzeit hören, denken wir immer erstmal an Apokalypse und Gerichte und Erdbeben und Zeug. Ist auch nicht falsch. Endzeit heißt eigentlich, es geht dem Herrn entgegen. Das ist eigentlich was Positives. Es geht was zu Ende. Aber was kommt? Was Wunderbares. Was Wunderbares kommt. Und das ist auch im persönlichen Leben so. Unsere Uhr läuft nicht ab, sondern es geht dem Ziel entgegen. Klar, am Schluss geht es nochmal durch den Flaschenhals. Wie bei unserer Schwester, die ja dann, ich weiß nicht Markus, aber ein halbes Jahr und Daniel nochmal eigentlich nur ans Bett gefesselt war und dann am Schluss weiß man gar nicht, was sie so mitbekommen hat. Es geht bei manchem von uns nochmal durch den Flaschenhals, aber es geht ihm entgegen. Es ist nicht das Ende, es ist nicht das Aus, das glauben wir doch. Sonst könnten sie heute Abend auch was anders machen, in der Eisdiele sitzen, ich weiß nicht. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist und wenn es keine Auferstehung gibt, ja, dann lasst uns fressen und saufen und huren. Entschuldigung, er sagt es aber so. So direkt. Also wir sitzen ja jetzt nicht hier, weil wir nichts Besseres wüssten zu tun, sondern weil wir das glauben. Und ich hoffe, dass das alle glauben und auch persönlich ergriffen haben. Wenn nicht, dann können sie es heute Abend noch tun. Also Endzeit ist nicht in erster Linie jetzt gleich mit diesen Katastrophen und Gerichten, sondern es ist Verführungszeit. Auch, man könnte auch sagen Einschläferungszeit. Sedierungszeit, Narkotisierungszeit. Und nun nennt der Herr eine ganze Reihe von Zeichen, die sind wir durchgegangen, dass man erkennt, es ist vor seiner Wiederkunft. Aber vor ist natürlich ein weiter Begriff. Wir haben gesagt, Endzeit begann eigentlich 1882 mit der ersten Aliyah in Israel. Und das sind ja jetzt schon 135 Jahre, 134 Jahre. Und ich weiß auch nicht, ob es noch 10 oder 50 oder 60 Jahre geht. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, es kommt näher heran und wir leben in diesen Tagen, wo sich die Dinge erfüllen. Ja, wir haben das letzte Mal über den Feigenbaum und die Tage Noahs gesprochen. Die Tage Noahs habe ich ja auch jetzt sonntags ausführlich beleuchtet. Diese unheimliche Zeit, auch der Vermischung mit der Engelwelt. Und gerade heute habe ich noch eben auch mitbekommen, oder es war gestern Abend, ganz verrückte Dinge laufen inzwischen im Silicon Valley und anderswo. Also ich habe Ihnen erzählt von den Versuchen, Chimären, also Mensch-Tier-Mischungen, also im Stammzellenbereich, um Medikamentenforschung und so. Das ist ja unheimlich, ja. Mensch, also dass man menschliche Zellen mit tierischen Zellen verbindet und das wachsen lässt. Und also ein einfaches Beispiel, was schon gemacht wurde, ist aber nicht das Erschreckendste, ist die Maus mit dem menschlichen Ohr. Haben Sie das Bild schon mal gesehen? Da hat man die Maus benutzt, die aus einer menschlichen Stammzelle verbunden mit ihrem Organismus ein Ohr wachsen lassen hat. Kann man abcutten und dann kriegen sie ein Ohr. Und das ist sicherlich erst der Anfang. Der Gipfel ist natürlich, was ich vor ein paar Tagen gelesen habe, dass jemand plant, ich kann das gar nicht glauben, einen Kopf zu verpflanzen. Ist ja verrückt. Wer ist es dann, der Mensch, dem der Kopf gehört? Oder? Also das ist, ich glaube auch nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, aber wurde in der Zeitung berichtet und natürlich ein großes Entsetzen, aber viele Dinge haben erstmal mit auf keinen Fall und nie wird es der Fall sein und das werden wir nicht zulassen und jetzt warten Sie mal ein paar Jahre. Ja, aber was habe ich jetzt gestern gehört? Avatare, es gibt einen Plan, bis 2045 Avatare zu schaffen. Das ist auch unheimlich. Also es ist jetzt nicht die Verbindung Mensch-Tier, Chimäre, sondern Mensch-Maschine. Da habe ich Ihnen ja schon mal sonders gesagt, dass da Forschungen gibt, dass man den Menschen unterstützen möchte. Das können ganz einfache Dinge sein, wie dass man das Gehirn in bestimmten Regionen reizt. Das kann auch für die Gesundheit sehr wichtig sein. Ja, also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber wenn zum Beispiel das Herz aufhört, weiß ich nicht, ob das jetzt speziell eine Anwendung ist, dass man nicht am Herz reizt, sondern in den entsprechenden Hirnregionen und so weiter. Also es gibt sicherlich auch positive Dinge, aber bei dem Avatar-Projekt, das ist so ein Stufenplan bis 2045, da ist die Idee, dass man den gesamten Inhalt unseres Gehirns, unserer Information abspeichert, und zwar in einem Avatar, in einer Maschine mit menschlicher Struktur. Fragen Sie mich bitte nicht wie, die wissen es glaube ich selber noch nicht genau. Und dann kann der Mensch sterben, aber man kann dieses Wissen wieder auf einen Menschen verpflanzen, vielleicht auf einen, den man konstruiert hat. Da ist auch die Frage, wer ist es dann, der Mensch, den man da reingesteckt hat, oder der Mensch, von dem er das hat? Und die Idee ist natürlich so eine Art Unsterblichkeit. Ihr Körper stirbt, aber das, was sie ausmacht, lebt weiter. Das, also bitte, das ist kein Science Fiction. Das ist jetzt wirklich, das sind Überlegungen von Forschern, was man machen kann, wie kann man die Informationen, die wir haben. Ja, ob das je gelingt, ich weiß es nicht. Aber mich erinnerte das sehr stark an die Urlüge, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet mitnichten sterben. Und das ist ja der Versuch, nicht zu sterben, indem man jetzt in dem Fall eben die Information überträgt. Also man sagt, das macht den Menschen aus und das speichern wir ab und dann lasst den Leib sterben und dann spielen wir das wieder auf einen neuen Menschen auf und dann ist er wieder da. Unheimliche Dinge. Und Gott braucht es nicht. Gott braucht es nicht. Was Gott dazu sagt, wird nicht gefragt. Jetzt haben wir zwei Gleichnisse von der Scheidung und vom Dieb in der Nacht, direkt nach diesem Feigenbaum- und Sintflutgleichnis. Und wir lesen einmal das erste Gleichnis, das Gleichnis von der Scheidung vom Nächsten. Dann, Vers 40, also was heißt dann? Dann, wenn der Menschensohn kommt, das heißt, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit mit seiner zuvor bereits entrückten Gemeinde auf Erden wiederkommt, sichtbar für alle. Dann. Glauben Sie, dass Jesus wiederkommt? Sonst können Sie wieder in die Eisdiele gehen. Wenn Jesus nicht wiederkommt. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Das sind also geschlechtsspezifische Arbeiten in der damaligen Zeit angesprochen. Zunächst die Feldarbeit ist Männerarbeit gewesen und das Mahlen Frauenarbeit. Die haben sehr, sehr, sehr gesund gelebt, allerdings auch oft sehr karg. Jeden Tag musste das Getreide, das man zu Brot backen wollte, gemahlen werden. Also war sehr frisch alles und das war Aufgabe der Hausfrau. Der Talmud nennt noch Backen, Waschen, Betten, Säugen, Spinnen, Weben. Also noch ein paar andere Dinge. Und interessant, typisch talmudische Weisheit und auch Huspe und auch Witz. Also wenn sie eine Sklavin mitbringt, dann muss sie nicht, die haben das alles genau geregelt, da muss sie nicht mahlen, backen und waschen. Wenn sie zwei Frauen mitbringt, also Sklavin, dann muss sie auch nicht kochen und säugen. Und wenn sie drei mitbringt, dann muss sie nicht betten, nicht in Wolle arbeiten. Und wenn sie vier mitbringt, kann sie im Sessel sitzen und muss gar nichts tun. Da haben die Rabbinen alle, und das will ich Ihnen nicht vorenthalten, da haben die Rabbinen allerdings gesagt, nichts tun führt zur Sünde. Rabbi Ben Eliezer um 90 oder Rabbi Shimon Ben Gamaliel um 140. Er sagt sogar, wer nicht arbeitet, dem droht Geistesverwirrung. Also er meint nur nicht, dass der überschnappt, sondern dass der die Orientierung, den Kompass im Leben verliert. Und ich glaube, da ist was dran. Und Paulus sagt es ja noch härter, wer nicht arbeiten will, der soll nicht essen. Also es ist auch eine Sinnerfüllung. Es sind natürlich nicht die Menschen gemeint, die aus körperlichen, psychischen Gründen nicht arbeiten können. Aber wer arbeiten kann, soll arbeiten. Und Paulus sagt, er soll so arbeiten, dass er nicht nur sich ernähren kann, sondern auch noch etwas abgeben kann. Das ist also so eine biblische Grundlinie. Aber das ist nicht der Duktus, der Schwerpunkt dieses Gleichnisses. Aber ich muss doch mal gesagt haben, entscheidend ist hier die Scheidung von zwei gemeinsam Arbeitenden. Hätten wir vorher dahin geschaut, an die Handmühle, die zwei Frauen gesehen oder auf die Feldarbeit, vielleicht waren es zwei leibliche Brüder, zwei leibliche Schwestern, vielleicht Mutter und Tochter, Vater und Sohn, wir hätten keinen Unterschied erkannt. Wir hätten sie vielleicht auch, ist ja jüdische Zeit, in der Synagoge gemeinsam beten sehen, aber es gibt doch einen riesigen Unterschied und den macht der Herr deutlich, wenn er kommt. Der eine wird genommen, das heißt angenommen, zum Heil angenommen. Er darf eingehen ins Gottesreich. Der andere wird gelassen werden zum Gericht. Das ist die Bedeutung. Also zwei Menschen, denkt man, naja, die irgendwie, das sind ja auch ein ganzes Leben zusammen gespurt, marschiert. Und doch kann bei aller äußerer Ähnlichkeit hier ein totaler Unterschied sein. Ich glaube, wir haben mehr religiöse und nicht wiedergeboren in unseren Gemeinden, als wir glauben. Interessant, vor einiger Zeit habe ich einen Freund, einen Verkündiger gefragt. Wir hatten gemeinsam so ein Gebetsanliegen über einen Menschen, der in die Versammlung gekommen ist und so. Und dann sage ich, du, wo steht der jetzt eigentlich? Weil er führte die Gespräche und dann sagt er, für mich total interessant, ja, gläubig ist er schon, aber ob er wiedergeboren ist, weiß ich nicht. Nun will ich sie nicht, also diese Differenzierung ist auch sehr schwierig, aber ich fand schon überhaupt mal sehr bedenkenswert, dass man nicht einfach so sagt, naja, ist alles immer klar, ist alles immer klar. Bevor Sie jetzt vielleicht eine schlaflose Nacht haben, wenn Sie glauben, dass Jesus der Herr ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er um unsere Sünden willen in die Welt gekommen ist, am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, vom Vater auferweckt und auferstanden ist und gegen den Himmel gefahren ist, wo er wiederkommen wird, dann sind Sie Christ. Ja, also nicht, dass Sie jetzt sagen, oh, bin ich jetzt gläubig oder wiedergeboren oder beides oder vielleicht auch nicht, weil die ängstlichen Gemüter haben da sofort ihre Sorgen und das braucht ja nicht sein. Aber trotzdem, hier geschieht bei der Wiederkunft Jesu und bei der Entrückung wird es ähnlich sein, ein paar Jahre, ein scharfer Schnitt. Es sagte mal jemand, es werden welche dabei sein, wo wir gedacht haben, die sind nicht dabei und es werden welche nicht dabei sein, bei denen wir gedacht haben, sie sind dabei. Nun kann das kein Mensch sehen, das weiß nur der Herr. Und Sie können es wissen. Sie können Heils- und Entrückungsgewissheit haben. Sie können Gewissheit haben, dass der Herr Sie angenommen hat. Sie müssen Ja zu ihm sagen, denn er hat schon längst Ja zu Ihnen gesagt. Da kann man gewiss sein. Warum kann man gewiss sein? Weil man gewiss sein kann, weil man nichts tun muss. Wenn doch irgendwas geschehen müsste, also, dann weiß man ja nicht, ob man die Norm erfüllt. Und mag das Stöckchen auch nur 10 Zentimeter hoch liegen, selbst da kann man drüber stolpern. Aber es gibt gar kein Stöckchen. Es gilt nur in die ausgeschlagene Hand, in die offenen Arme Jesu, in die ausgeschlagene Hand einzuschlagen, die offenen Arme zu laufen. Aber es wird welche geben, da gibt es ein bitteres Erwarten. Das sollten wir nicht vergessen. Das ist auch so ein bisschen bei den Sendschreiben Gemeinden die Situation. Wir sagen immer, ja, aber wie kann der Leuchter umgestoßen werden und wie kann und das? Das sind reale Gemeinden. Bei realen Gemeinden gibt es Leute, die sind gar nicht im Glauben. Die werden mitgeschleppt, die sind angesprochen, die sind hineingewachsen, aber die haben nie eine klare Entscheidung getroffen. Und natürlich, wenn Jesus das so sagt, ist das die Frage auch an uns. Wie steht's bei dir, wenn der Herr jetzt kommt? Das ist natürlich die Frage. Er sagt ja sogar in Matthäus 7, in der Bergpredigt noch etwas viel Schärferes. Es gibt sogar solche, die in seinem Namen Dämonen ausgetrieben haben und Zeichen gewirkt haben. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Das heißt nicht, dass er nicht weiß, wie die heißen und wo die leben, was die getan haben. Ich kenne euch nicht, das heißt, ich habe euch nicht angenommen. Man kann sogar den Namen Jesu im Mund führen, missbräuchlich. Im Begriff zurücklassen steckt zugleich der Ausschluss vom Gottesreich. Und deswegen auch die abschließende Mahnung zur Wachsamkeit. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Schauen wir uns das Gleichnis vom Dieb in der Nacht an. Und ich habe ja schon mal bei diesen Gleichnisreden gesagt, das griechische Wort Parabole, das ist aus der griechischen Sprache, wenn zwei Schiffe, Handelsschiffe nebeneinander lagen und Waren ausgetauscht haben. Die haben Waren ausgetauscht. Nicht das ganze Schiff wurde ausgetauscht, sondern meinetwegen das eine Schiff kam von, gehen wir mal in die Römerzeit, kam von Ägypten, brachte Weizen. Die Kornkammer des Imperium Romanum war Ägypten. Muss ich auch mal vorstellen, ja. Er brachte Weizen und dann wurde es vielleicht die Tibermündung hochgebracht von Ostia und dann lagen die Schiffe nebeneinander und dann wurde umgeladen. Das ist der Vergleichspunkt. Ich kann nicht alles gleichsetzen. Das ist sehr wichtig bei der Exegese, bei der Betrachtung von Gleichnissen. Wenn es heißt, der Herr kommt wie ein Dieb, dann will hier der Herr und auch die Apostel, die das Gleichnis nachher auch verwenden, nicht sagen, der Herr ist ein Dieb. Verstehen Sie? Das ist nicht der Punkt. Sondern wie der Dieb in der Nacht überraschend kommt, so kommt der Herr. Sie wissen auch nicht, ob heute Nacht bei Ihnen eingebrochen wird. Stimmt's? Wissen Sie nicht. Aber wir haben ja einen Wachhund, also wir zumindest, wenn er nicht gerade schläft. Also er lässt sich ungern stören und schon gar nicht von Männern mit tiefer Stimme. Da guckt er dann, dass er schnell unter das Bett kommt. Aber wenn er dann Lust hat, dann kläfft er. Ist eigentlich auch nicht so richtig wach sein, ja? Aber darum geht es. Lesen wir uns nochmal diese kurzen Verse durch, dass er aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Wörtlich heißt es durchgegraben, denn das waren Lehmhäuser, da konnten sie mit der Gartenhacke, wenn sie lang genug und zäh waren, wirklich durchgraben, reinbuddeln und klauen. Das ist gemeint. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Dieb in der Nacht, das sind auch Bilder, die in Offenbarung 3 und 16, die Paulus in 1. Thessalonicher 5 verwendet und auch Petrus in 2. Petrus 3. Also die Auskunft ist die, alle sind überrascht, wie ein Dieb in der Nacht Menschen überrascht. Alle sind überrascht, der Herr. Aber nicht alle sind vorbereitet. Nicht alle sind bereit. Alle sind überrascht, wenn er kommt, aber die einen sind vorbereitet, bereit, die anderen nicht. Und nun mache ich mit Ihnen etwas, naja, sowas haben Sie vielleicht noch nicht gesehen. Wir wollen uns nämlich zwei Folien anschauen und bevor wir die jetzt an die Wand werfen, dann machen wir relativ kurz, nur dass Sie mal sehen, solche Überlegungen gibt es auch, muss ich eins noch vorweg schicken. Meiner festen Überzeugung nach dürfen wir nicht rechnen. Keiner weiß, wann der Herr kommt. Weder zur Entrückung, noch in Macht und Herrlichkeit. Wissen wir nicht. Wir sollen bereit sein. Das ist so ähnlich, wie wenn einer sagt, du, irgendwann in der Nacht, ich weiß auch nicht wie, ich habe 2000 Kilometer zu fahren, ich weiß nicht, wie ich da durchkomme, irgendwann in dieser Nacht müsste ich bei, sei bereit, wir haben nicht viel Zeit, hab die Koffer schon gepackt, steh bereit, kannst auch ein bisschen dösen, aber wenn ich da bin, muss sofort bereit sein, da geht's weiter. Und so ist es, wir wissen, er kommt, wir sind in der Nacht, wir sitzen auf gepackten Koffern, Das Haus ist bestellt, wir müssen nur noch abschließen. Ja, also Haus bestellt, Sie wissen ja, wenn man so in Urlaub geht, damit Rollladen runter und fünfmal sagen, wer wie wo die Blumen gießt und so. Aber was ist Haus bestellt im geistlichen Sinn? Es ist alles geordnet. Ich habe gerade dieser Tage zu jemandem gesagt, wäre doch schade, wenn wir so in die Ewigkeit marschieren. Ist doch schade. Ist doch wirklich, also geordnet. Oder Sie sagen, Mensch, ich das habe ich ja noch nie irgendwo geklärt. Wir wollen doch unserem Herrn begegnen. Was an uns liegt, das befreit uns doch auch. Also geklärtes Haus, geordnetes Haus, soweit es an uns liegt. Also, wenn ich Ihnen jetzt gleich zwei Folien zeige, das soll keine Rechnung sein, sondern das soll nur mal zeigen, wie biblisches Denken auch sein kann, auch von den Kirchenvätern und vom Talmud her. Manche sehen das sehr kritisch, sagen, die Bibel ist doch kein Mathematikbuch und kein Gleichnis. Übrigens, wenn der Herr sagt, nur der Vater weiß Zeit und Stunde. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass in der amerikanischen evangelikalen Bewegung eine Diskussion ist über, was nun genau Trinität wäre, also die Gottheit und das Menschsein Jesu. Und da gibt es eine Gruppe, die sagt, die Subordination des Sohnes unter den Vater, also wo der Sohn auf Erden sagt, mein Vater ist größer und alles, was mein Vater tut, tue ich, die galt nur für seine Erdenzeit. Und jetzt ist wieder absolute Gottheit, also ist Gleichheit. Ja, das ist so die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, zu der habe ich bisher auch gehört, die sagt, nein, diese Subordination, der Vater ist größer wie der Sohn und der Sohn ist größer wie der Geist, aber alle drei sind Gott. Ja, da hört ja unser Denken irgendwo auf. Aber es ist so, das ist auch im Himmel. Und die machen das auch an so einem Punkt fest, die sagen, naja, jetzt weiß Jesus natürlich Zeit und Stunde, weil jetzt ist er beim Vater, das war für seine Erdenteil. Aber einerlei, wir wissen es nicht. Und alle, die bisher gerechnet haben, lagen daneben. Und alle, die rechnen werden, werden auch daneben sein. Außer der, der es jedes Jahr sagt, der wird sicherlich das Jahr treffen. Die schlauste Begründung habe ich mal von jemandem gehört. Und die hat mich als junger Gläubiger fasziniert. Der hat sehr, sehr wörtlich die Schrift genommen, was ich ja eigentlich sonst liebe. Euch ist es nicht gegeben, Zeit und Stunde zu wissen. Hat er gesagt, ja, wissen wir auch nicht, aber das Jahr. Die Stunde wissen wir nicht, aber das Jahr. Und haben auch gerechnet. Aber ist auch schon 20 Jahre her. Ist auch schon verstrichen die Zeit. Und jetzt wollen wir einmal, zunächst einmal, einen Siebner-Rhythmus einer Heilswoche uns anschauen. Ich mache das wirklich kurz, sagen Sie nachher nicht. Ja, irgendwie, da war doch noch so viel. Hast du mich schon auf Sendung gebracht? Ja, das funktioniert. Ich habe an alles gedacht. Ich mache das auch, damit ich noch mal ein paar Minuten sitzen kann hier vorne, ne? Also das ist jetzt komplizierter, wie es aussieht. Sie wissen ja, dass nach biblischer Chronologie die Menschheit nicht so alt ist. Also wir wissen natürlich nicht, wie lang hier, das ist der Zeitstrahl sozusagen, wie lang Adam und Eva schon gelebt haben, bevor sie gefallen sind. Das wissen wir nicht, aber es wird nicht so lang gewesen sein. Sie wurden ja als Erwachsene geschaffen und sie haben ja noch keine Kinder gehabt. Also ich kann mir nicht vorstellen, meinetwegen, dass sie da schon tausende Jahre oder so im Garten Eden waren, ohne dann Nachwuchs zu haben. Aber schon dieser Gedanke, dass 1000 Jahre sind wie ein Tag, der kommt ja aus dem 2. Petrusbrief und aus Psalm 90. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Petrus zitiert, dies eine aber soll ich nicht verborgen. Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. 2. Petrus 3, Vers 8. Jetzt die Generalaussage ist nicht, dass wir jetzt hier eine mathematische Formel haben. Das ist mir auch klar. Sondern die Generalaussage ist, Gott hat andere Zeitmaßstäbe. Was für uns lang ist, ist für den Herrn kurz. Also Gott denkt in anderen Zeiträumen, ist überhaupt nicht so Raum und Zeit unterworfen. Und trotzdem haben sowohl das Judentum als auch in der Patristik, also die Kirchenväter, die Christen vor 2000, vor 18, 1900 Jahren, haben schon solche Überlegungen gehabt. Sie haben gesagt, wenn der Mensch gefallen ist, etwa 4000 vor Christus, man kann das ja so zurückrechnen, und wir rechnen dann jeden Tag für 1000 Jahre und rechnen dann 6 Tage, dann kommen wir ja etwa in unserer Zeit 6000 Jahre ab Adam zum Sabbat, weil der 7. Tag ist ja ein Sabbatjahrtausend. Und tatsächlich sagt uns ja die Offenbarung, dass es ein tausendjähriges Reich geben wird. Das ist nicht der Schlusspunkt, sondern danach kommen ja neue Himmel, neue Erde und geht immer weiter. Sehen Sie meinen, geht zwar nicht ums Eck, aber es geht immer weiter. Ja, also das ist nicht das Ende, nur das ist das Ende meiner Zeichnung. Also ich denke, dieser Siebener-Rhythmus ist nicht so schwer. Ja, ich habe das mal an Hosea gezeigt, aber Hosea spielt jetzt keine Rolle. Er sagt, Israel wird beiseite gesetzt, nach zwei Tagen wiederbelebt, am dritten Tag aufgerichtet. Naja, also von der Verwerfung des Messias zwei Gottestage, 2000 Jahre, aber da werden sie wieder das Volk Gottes sein im Reich Gottes, wenn der Herr gekommen ist. Also das ist diese Jahrtausendwoche, wie gesagt, schon eine alte Sache. Dann schauen wir uns nochmal, weil es ja hier heißt, wie eine Nachtwache. Und bevor du weiter tippst, muss ich kurz Angelika noch nicht tippen, sonst hört keiner zu. Wie eine Wache in der Nacht. Was ist eine Nachtwache? Also im Altjüdischen gab es drei Nachtwachen, aber zur Zeit Jesu war Römerzeit und da wurde die Nacht in vier Teile eingeteilt. 18 bis 21 Uhr, 21 bis 24 Uhr, 24 bis 3 Uhr und 3 Uhr bis 6 Uhr. Und da wurde natürlich im Militär eine Wache aufgestellt oder auch bei den Tieren, Hirten und so, vier Nachtwachen. Und man nannte die mittlere Mitternacht, 3 Uhr morgens nannte man Hahnenschrei und 6 Uhr nannte man frühmorgens. Und diese Begriffe werden Sie immer wieder finden, wenn der Herr kommt um Mitternacht oder beim Hahnenschrei oder frühmorgens. Also das, jetzt schauen wir mal kurz die Nachtwachenordnung an. Sie haben jetzt praktisch wieder diese 6000 Jahre, hier die Gottestage, ja, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag, was jetzt hier nicht eingesetzt ist, ist der siebte Tag, das ist das Millennium. Aber jetzt sagt ja uns diese Stelle im Psalm 90, dass es nicht nur ist wie ein Tag, tausend Jahre, sondern wie eine Wache in der Nacht. Wurde es hier dunkel, als der Mensch gefallen ist? Prophetisch ja. Denn er hatte nicht mehr Verbindung mit dem Licht der Welt. Er war aus der Gemeinschaft Gottes ausgestoßen. Jesus sagt zum Beispiel in seiner Erdenzeit, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Da meinte er nicht die Nacht von einem Tag auf den anderen, sondern die Zeit, wo er nicht mehr auf Erden ist. Da ist Nachtzeit. So begann also mit dem Fall Adams eine Nachtzeit. Und die Nacht hat vier Wachen. 1000 Jahre, 2000 Jahre, 3000 Jahre, vier Nachtwachen. Hier habe ich 18 Uhr, 21 Uhr, Mitternacht, Hahnenschrei, Sonnenaufgang. Also nach 4000 Jahren muss das Licht angehen. Der Tag bricht daran und tatsächlich kommt das Licht der Welt, Jesus in die Welt. Es wird Tag. Aber durch die Verwerfung des Messias wird es auch gleich wieder Nacht, das sagt der Prophet. Es wurde Tag, aber es wurde wieder Nacht. Das Licht der Welt ist wieder gegangen nach Kreuzigung und Auferstehung. Und deswegen beginnt wieder eine Nachtwachenordnung. Also 1000 Jahre, 2000 Jahre, 3000 Jahre, 4000 Jahre. Ja? So käme ja der Herr erst der Tag wieder nach weiteren 4000 Jahren. Sind Sie eigentlich noch dabei? Ja. Wenn ich gucke, ja, ja. Die schlafen, sagen sowieso nichts, das weiß ich. Darum kann man das immer. Ja. Und jetzt kommt der. Die einzige Schwierigkeit, der Herr sagt, wenn jene Tage nicht verkürzt werden würden, würde kein Mensch überleben. Und deswegen hat der Herr die dritte und vierte Nachtwache, das 1000 Jahre verkürzt auf 3,5 Jahre. Sie mögen sagen, das ist ja aber willkürlich, man kann sich alles so hinbasteln. Aber das ist genau, ohne dass ich es jetzt lang erkläre, das ist genau die 70. Jahrwoche. Und da wird immer wieder Bezug genommen, 3,5 Jahre, 3,5 Jahre, 1260 Tage und so weiter. So haben wir am Beginn der letzten 7 Jahre Mitternacht, weil es verkürzt ist, nach 3,5 Jahren Hahnenschrei und nach 7 Jahren Sonnenaufgang. Und das heißt, wenn der Herr sagt, ob ich um Mitternacht komme, beim Hahnenschrei oder früh morgens, ihr müsst bereit sein. Und soll ich Ihnen mal etwas verraten? Er kommt an allen drei Zeitpunkten, wenn ich das richtig verstehe. Wobei wir nicht wissen, wann das ist. Das ist im luftleeren Raum hängt diese Zeit. Meines Erachtens wird er um Mitternacht kommen und die Gemeinde entrücken. Um Mitternacht kann auch ein weiterer Zeitraum sein. Er wird Beim Hahnenschrei kommen Mitte der Jahrwoche um den männlichen Sohn, Offenbarung 12. Ich habe darüber gesprochen vor vielen Jahren, als ich die Offenbarung ausgelegt habe, der männliche Sohn von dem Sonnenweib geboren. Manche sehen auch die Entrückung der Gemeinde erst bei Hahnenschrei. Kann auch sein, ja, will ich nicht ausschließen. Und natürlich kommt er früh morgens, wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt. Also das soll uns nicht zum, soll uns nicht zum Rechnen verleiten, sondern nur, wir werden eine sehr gedrängte Zeit erleben. Die Zeit ist verkürzt. Das, was sonst in 2000 Jahren sich abspielen würde, zieht der Herr aus Barmherzigkeit in 7 Jahren zusammen. Und die ist so kompakt, so geballt, diese Zeit. Da läuft alles so schnell ab. Deswegen sagt die Offenbarung auch, wenn es geschieht, geschieht schnell und es geht ihm entgegen. Es ist eine kurze Zeit und dann ist er, dann kommt er. Ja, jetzt sagt uns natürlich dieses Gleichnis, dass wir wach sein wollen. Sind Sie wach?
Ja.
Ja, schauen Sie, wenn man nicht wach ist, hätten Sie jetzt auch nicht antworten können. Das ist schon mal ein Kennzeichen eines wachen Menschen. Ein wacher Mensch nimmt A auf und B reagiert da. Ein schlafender Mensch reagiert nicht. Wir haben als Jugendliche so ein blödes Spiel gehabt, also die Schüler hören jetzt weg, das macht man auch nicht. Das war so eine Mode, so eine Zeit lang mit 13, 14, 15. Da hat man also sich, da hat man versucht, hyperzuventilieren und sich in Sauerstoffschuld zu bringen. Und dann hat einer von hinten geschnappt, Edeltraud schüttelt schon den Kopf, und hat in diese Bauchregion gedrückt und dann werden sie ganz kurz ohnmächtig. Kennen Sie das? Haben Sie natürlich nicht gemacht, Sie waren viel zu brav, aber ich habe das gemacht. Und der Test war immer, man hat den natürlich nicht plumpsen lassen, der Test war immer, weil manche haben auch geschauspielert, man hat einmal dagegen getreten. Wenn er gezuckt und Aua gesagt hat, dann war es gespielt. Wenn nicht, dann hat er wirklich, war wirklich in Ohnmacht. Also wenn sie nichts mehr trifft, wenn sie jede Predigt an sich vorbeigehen lassen können, wenn passieren kann, was will, wenn die Türkei in Nordsyrien einmarschiert und was weiß ich, Wenn die Freunde um sie herum so langsam sterben und die Einschläge immer näher kommen, es bewegt sie nichts geistlich, dann sind sie schlafend. Dann schlafen sie tief. Und manche wollen ja auch einen Kirchenschlaf haben. Sie meinen, die Aufgabe der Verkündigung ist, sie im sicheren Schlaf zu lassen. Das ist aber nicht die Aufgabe der Verkündigung. Die Aufgabe der Verkündigung ist, zu belehren, zu ermahnen, wach zu machen, zu trösten. Also gehört auch der Weckruf, das Weckersein, ist eine geistliche Aufgabe, nicht nur in der Verkündigung, auch untereinander. Hey Mann, schläfst du? Ich habe ja schon manchmal erzählt, wenn ich meiner Frau abends im Ehebett noch alles Mögliche erzähle und dann atmet es irgendwann so ganz gleichmäßig nebendran, ich weiß gar nicht wann, und dann sage ich, was habe ich als letztes gesagt? Und dann schreckt sie hoch und dann sagt sie vielleicht irgendwas vor 10 Minuten oder vor 5 Minuten. Ja, man hat geschlafen. Ist ja auch nicht schlimm. Wenn ich so eine gute Schlaftablette für meine Frau bin, ist ja auch okay. Aber schlafen geistlich ist sehr gefährlich. Wenn man viel Zeit glaubt zu haben, lebt man vor sich hin. Ich kenne das auch. Das ist schon beim Arbeitsleben so. In den letzten Wochen war sehr, sehr viel, da hast du eine enge Taktung und da bist du quasi immer als Soldat, Waffe dran, Tornister und du bist immer marschbereit, ja? Eng getaktet und immer ein bisschen Adrenalin gefüttert, also immer. Und dann gibt's so eine Phase, dann hat sich was ergeben, dann war plötzlich ein Loch und schon lässt du dich fallen. Ist ja auch nicht schlimm, müssen wir auch mal. Wir müssen uns auch fallen lassen, sonst wären wir krank, also am Sonntag muss ich fallen lassen und so. Aber die Gefahr ist, dass man sich immer fallen lässt, vor sich hin döst, schläfrig wird. Wach auf. Die Gemeinde zu Sardes im Sendschreiben, die war auch schlafend. Und da sagt der Herr eins der härtestmöglichen Urteile, die wir in der Schrift finden. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist doch tot. Das heißt nicht nur schlafend, sondern tot. Wie kann man den Namen haben, dass man lebt? Christ heißt zu Christus gehören und Christus ist das Leben und nicht der Tod und nicht der Schlaf. Und wenn man sich Christ nennt, ist man geistlich wach. Geistlich wach ist ein göttlicher Qualitätsbegriff. Gott schläft nicht und schlummert nicht. Wir Menschen müssen natürlich noch schlafen. Ich habe heute gelesen, dass die Synapsen zum Teil, also diese Nervenverbindungen zum Teil unterbrochen werden und die Frequenz geringer wird und der Mensch sozusagen gereinigt wird, also auch wieder leer gemacht wird, um Neues aufzunehmen. Kennen wir ja auch, alles irgendwie zu viel. Machst ein Schläfchen, wenn es kannst, ja. Wenn es zu viel ist, kannst du auch nicht schlafen, aber machst ein Schläfchen und dann ist ein bisschen geordneter. Das ist ein Geschenk Gottes. Dieser Schlaf ist nicht gemeint. Den brauchen wir in unserem irdischen Dasein. Wenn wir mal beim Herrn sind, werden wir nicht schlafen. Der Herr schläft nicht, schlummert nicht, der Hüter Israels nie. Aber wir brauchen Schlaf. Aber der Schlaf ist nicht gemeint, sondern der geistliche Tiefschlaf. In Sardes war es so, dass Sardes eine Naturzitadelle hatte. Also die eigentliche Stadt unten war relativ leicht zu erobern, in Anführungszeichen, aber die Naturzitadelle oben, ein Bergfestungsmassiv, die war eigentlich uneinnehmbar. Aber sie wurde zweimal in der Geschichte eingenommen, 546 von den Persern unter Kyros und 218 von Antiochus dem Großen. Und warum? Weil die da oben gepennt haben. Uns kann ja nichts passieren. Wie sollen die da hochkommen? Einmal ist einem der Helm runtergepurzelt, wahrscheinlich eingeschlafen. Und ist der Helm runtergepurzelt und dann hat er ihn geholt und das haben die unten beobachtet, wo der den Weg runtergeht, wo dieser geheime Eingang in diesem Massiv ist. Und so sind sie in die Stadt gekommen. Und das hat auch keiner gemerkt. Warum soll man Wache stehen? Passiert doch nichts. Das ist das Gefährliche. Und deswegen brauchen wir Wachmacher. Und wir brauchen auch Menschen, die wachmachende Dinge sagen, sei es in persönlicher Art. Wachmachen kann auch, sag mal, wie sieht es in deinem Leben aus? Es trifft einen schon hart. Was ist denn bei dir los? Wenn man gesagt bekommt, man hat Krebs, ich habe das noch nie gesagt bekommen, aber ich glaube, dann ist der Puls auch erstmal auf 180. Oder beziehungsweise, da bist du vielleicht total niedergeschlagen. Ich weiß es nicht. Aber du bist hellwach. Und dann durchläuft man ja so Phasen. Und manchmal muss Gott uns sagen, weißt du nicht, dass du geistlich Krebs hast? Dass du in Lebensgefahr bist? Dann sollten wir hellwach werden. Das sagt der Herr aus Liebe. Überheblichkeit macht müde. Ich habe einmal von einem Pastor erzählt bekommen, dass er auch eine aufrüttelnde Predigt gehalten hat. Und dann haben sich welche beschwert. Die fühlten sich in ihrem Schlaf gestört. Also, David Livingstone hat mal berichtet, er war in Afrika, ins Innere Afrikas unterwegs. Und die Stämme, das ist ja immer so eine Mär, diese Naturvölker würden so toll in Einklang mit der Natur leben und die, man hätte durch die Kolonialzeit, da ist viel schiefgelaufen, aber man hätte so das ganz wunderbare, naturerfüllte Leben gestört. Das ist gar nicht wahr. Sie müssen mal die Geschichte lesen. Das waren Stämme, die kannten die Blutrache, die haben kaum geschlafen, weil immer irgendein Stamm sie überfallen hat. Da mussten sie ihn wieder überfallen, dann gab es wieder da die Rache. Und die haben zu David Livingstone gesagt, gib uns unseren Schlaf wieder. Das heißt, dass wir endlich mal nachts ruhig schlafen können. Nicht immer Angst haben, wir werden im nächsten Moment massakriert. Und manche wollen das auch in der Verkündigung. Gib uns unseren Schlaf. Und das haben sie dem Bruder auch gesagt. Das war zu aufrütteln. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Es muss auch mal wackeln. Man muss auch mal nach Hause gehen. Ich habe das auch schon erlebt. Und dann wackelt alles. Wache dienen. Schlafende und Sterbende leben sich selber. Sie dienen nicht. Wenn man sich mal anguckt, was sind denn so Faktoren, die wach sein lassen beziehungsweise einschlafen? Übrigens im griechischen Text steht hier, zumindest in der lateinischen Übertragung, das Wort Feuerwehr. Also wach sein hat mit Vigilanz hat etwas mit der Feuerwehr zu tun. Ist ja klar, wenn die Feuerwehr Schlaftabletten sind, das wäre ja furchtbar. Stell dir vor, bei ihnen brennt's, Notruf und die fahren erstmal mit dem Löschwagen noch Leberkäse holen. Und bei Tante Emma vorbei noch was abgeben. Ach, und wo hat's jetzt nochmal gebrannt? Na, auch egal, machen wir mal Mittag. Aber was wäre das für eine Truppe? Feuerwehr muss hellwach sein, topfit, und zwar auf den Moment. Ich staune ja immer, wie die unten, wie schnell die sind. Christian, du hörst ja vielleicht auch mal die Autos. Und dann eine Minute später fährt der erste Wagen schon raus. Und ich sehe noch, wie sie hinten in die Anzüge hüpfen. Das ist also echt toll. Echt toll. Und ja, Also ist klasse, dass es so Leute gibt, dass es auch mitten in der Nacht, wie oft die auch umsonst fahren. Ich glaube 9 von 10 Mal umsonst, aber sie sind immer hellwach. Und das sollen wir sein, hellwach, auf Zack. Jetzt, was macht wach? Machen wir mal erst das Negative, was macht schlafen? Sattheit, gepaart mit Sorgenlosigkeit. Der Wohlstand, so schön er ist, er macht uns auch müde. Wenn wir jeden Tag nicht wüssten, was wir morgen essen, bitte, ich wünsche mir das nicht, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber wie ich das in Afrika erlebt habe, da betest du ganz anders ums tägliche Brot als bei uns. Das ist ja klar. Wenn du von deiner Ernte abhängig bist, weil du weißt, wenn die Ernte jetzt kaputt geht oder verdorrt oder zu heiß ist und oder so, sonst was, aber ich muss davon leben und ich brauche Saatgut. Keine Gefahr, nicht in der Arbeit stehen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ich weiß, wovon ich rede. Die dümmsten Sachen und schlimmsten Sachen sind in meinem Leben passiert, wo ich auf 0 Betriebstemperatur war. Aber ich kann auch bei 50 Grad Betriebstemperatur Dummheiten machen, ja, nicht nur. Aber das ist oft eine Riesengefahr. Nicht in der Arbeit des Herrn stehen. Zerstreuung macht müde. Wenn man tausenderlei Dinge macht, die Welt bietet ja wirklich viel und ich interessiere mich auch für viel, aber wenn man sich nicht konzentriert, dann ist man müde. Also Frauen und Männer sind da auch irgendwie unterschiedlich gestrickt. Mich macht zum Beispiel so ein Stadtbesuch unheimlich müde. Inzwischen sind wir schon dazu übergegangen, wenn ich denn überhaupt mal mitgehe, ich setze mich in einen Kaffee oder in eine Eisdiele und sitzt da vor mich hin. Aber wenn ich mich macht es müde, die ganzen Menschen und das und da. Und wir gehen 1000 Gedanken im Kopf und meine Frau ist topfit und wir könnten noch. Und dann, ja, okay, also gut, beim Technikgeschäft, da bin ich dann auch wieder wach. Aber da ist meine Frau dann müde geworden. Ja. Aber wenn Sie viel machen, das muss nichts Verbotes, nichts Sündiges sein, das macht müde. Wer auf allen Hochzeiten tanzen will, der ist müde, der hat keine Kraft mehr für das Eigentliche. Was macht wach? Gebetsleben, Konzentration, sich in Dienst nehmen lassen, Geschwister haben, geistliche Gespräche führen, ein Gebetsleben und ein Leben mit der Bibel führen. Ich weiß gar nicht, wie man in unserer Zeit schlafen kann. Es erfüllt sich vor unseren Augen, was in unserer Bibel steht. Klar, vieles anders, wie wir es gedacht haben oder bis heute noch sehen. Ist auch gar nicht wichtig. Ist auch gar nicht wichtig, dass wir alles ganz genau verstehen. Wichtig ist, wir merken, der Herr kommt bald. Merken Sie das? Der Herr kommt bald. Und jetzt aber nicht einen Fehler machen, wenn es nächstes Jahr nicht ist, dann lasse ich auch die Flügel hängen. Kein Sprint, sondern Marathon. Man kann nach 1. Timotheus 1,10 und 4,1 sein Glaubensschiff auf die Klippen setzen, wenn man ohne Wache an Bord in gefährlichen Gewässern unterwegs ist. Man kann durch Schläfrigkeit im Glaubensschiffbruch erleiden. Und der Herr möchte, dass wir wach sind. Und wer wach ist, der soll sich nicht um sich drehen. Also die Wachheit ist nicht gemeint, ich bin ja hellwach und der Rest der Christen schläft, ich kümmere mich jetzt nur um mich, sondern werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Werde wach. Das ist eine Binsenweisheit, dass man nur andere wach rütteln kann, wenn man selber wach ist. Wenn zwei schlafen und jeder hat zum anderen gesagt, du weckst mich, das wird nichts werden. Das wird nichts werden. Einer muss mindestens wach sein. Aber wenn wir wach sind, da geht es nicht nur um uns, sondern es geht auch um andere, dass wir andere aufwecken. Dass wir die Mahnung, darum wache, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt, ernst nehmen. So hat es unser Herr gesagt und wir werden überrascht sein. Was wäre es, wenn er heute Abend käme? Jetzt um 10 Uhr. Aber ich wollte doch noch. Spurgeon sagt, und damit will ich schließen, unsere Aufgabe ist, alle Zeit bereit zu sein, stets auf seine Erscheinung zu warten, damit er, wenn er kommt, uns wachen findet. Bereit, geistlich auf gepackten Koffern das Haus bestellt. Amen. Christian, würdest du noch mit uns beten?
Herr Jesus, wir wissen so viel und werden dabei müde. Und wir danken dir dafür, dass du, wenn du uns was sagst, dass du uns liebevoll, aber klar wächst. Und ich bitte dich, vergib du uns, dass wir so oft fromm reden, aber im Halbschlaf sind. Oder nicht in der Liebe dem Bruder, der Schwester gegenüber. Ich bitte dich, dass du uns reinigst und heiligst und uns diese erste Liebe zurückschenkst, die wirklich mit dir rechnet, die ein Stück innerlich vibriert und dass wir wirklich Lust haben auf die Begegnung mit dir und nicht in Routine ersticken. Herr Jesus, gib uns wieder dieses vibrierende Herz zu dir hin. Und jetzt bitte ich dich um Segen für jeden von uns. Und wir danken dir, dass du alles, was uns bewegt, dass du es selber bewegst und dass du, wo wir nichts sehen, die Lösung schon kennst. Wir vertrauen uns dir an und wir beten dich an, du König der Könige. Amen.